wenig gespannt auf die heutige Darstellung unseres Themas, nämlich die Transformation. Ich möchte ganz kurz, bevor wir auf das Thema eingehen, auf die Darstellung eingehen. Vielleicht haben sich schon manche gefragt, ja, warum wir so eine ungewöhnliche Form der Wissensvermittlung haben, wie eine sich täglich verändernde Raupe. Der Grund ist folgende. Wir möchten sehr gerne auf dem Ferienlager tiefe spirituelle Eindrücke schaffen, die ihr nicht vergessen werdet, sondern die euch hilfreich begleiten über das ganze Jahr hindurch. Und wir dachten, dass wir das Thema, was ja vielleicht oder was bestimmt interessant ist und relevant für das Jahr Transformation, einfach auch bildhaft darstellen können. Denn ein Bild spricht sehr oft deutlicher zu uns als tausende von Worten. Also das ist unsere Absicht dahinter. Gut, wir wissen alle, die Raupe oder die spirituelle Seele ist am Anfang bedeckt und es geht darum, dass sie frei wird von den Bedeckungen und eine tiefe Transformation durchmacht. Und gestern haben wir gemerkt, dass die Raupe, um das zu tun, sich zurückgezogen hat in einen Kokon und in dem Kokon sich verändert hat. Jetzt wollen wir heute sehen, wie die Veränderung weitergeht. Heute Abend ist der Höhepunkt der Veränderung und das wird ganz besonders werden. Die Raupe ist noch am Werden und noch am Machen. Ich bin selber gespannt. Also sie wird da irgendwo da sein, so viel wissen wir. Ein bisschen spannend. Da di da da. Oh, es ist eine andere Art von Kokon. Also etwas ist geschehen. Was sagst du dazu, Nitai? Unglaublich, nicht? Unglaublich. Es ist etwas geschehen. Ein Leerraum ist entstanden. Und in diesem Leerraum muss etwas Neues hereinwachsen. Ich glaube, das ist die Erfahrung von vielen Menschen, die den spirituellen Weg gehen. Man merkt plötzlich, man kann nicht so in der Welt. Und man will auch nicht so in der Welt. Aber es ist noch nichts Neues gewachsen. Unsere neue Identität ist uns noch nicht klar. Unsere alte ist auch nicht mehr da. Wir haben uns verändert. Wir gehen nicht mehr in die Welt so hinein. Dinge, die uns vorher etwas bedeutet haben, bedeuten uns nicht mehr so viel. Aber wo ist unsere neue Identität? Wie sieht die aus? Das ist die Frage, die heute Abend gelöst werden wird. Die Raupe ist in der Transformation. Wir wünschen ihr alles Gute. Hare Krishna. Ich glaube, eure guten Wünsche zu eurem eigenen spirituellen Leben und zum spirituellen Leben der anderen wird sehr wichtig sein für diese Entwicklung. Hare Krishna. Das bringt richtig Spaß, nicht? Entschuldigen, ich werde wahrscheinlich in genau 3,5 Minuten in Fahrt geraten, aber jetzt bin ich noch wie eine Raupe, also kennen Sie das auch, wenn sich das Wetter verändert, dann ist man auch ganz abgeschlagen, als würde man eine spannende Nacht hinter sich haben, aber man hat nur geträumt. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etan nivityamananam ichatam akuto bayam yoginam nripa nirnitam hare namanukirtanam. Etani vidyamananam ichatam akuto vayam yoginam nripanirnitam hare namanukirtanam. Etani vidyamananam ichatam akuto bayam yoginam nripanirnitam hare namanukirtanam. Makuto bayam yoginam nripanirnitam hare namanukirtanam. Etan nivityamananam ichatam makuto bayam yoginam nripanirnitam Namanukirtanam. Matsushi is better. Es ist Nivityamananam von denjenigen, die völlig frei von allen materiellen Wünschen sind. Ichatam von denjenigen, die alle Arten des materiellen Genusses begehren. Akuto bayam frei von allen Zweifeln und Ängsten. Yoginam von allen, die selbst genügsam sind. Anripa, o König, Nirnitam, entschiedene Wahrheit. Harehe, des Herrn Shri Krishnas. Nama, heiliger Name. Anu, nach jemandes Vorbild. Immer. Kirtanam, das Chanten. Übersetzung. O König, das unablässige Chanten des heiligen Namens nach dem Beispiel großer Autoritäten ist für alle der zweifelsfreie und furchtlose Weg zum Erfolg, auch für diejenigen, die von allen materiellen Wünschen frei sind. Für solche, die jeden denkbaren materiellen Genuss begehren und selbst für diejenigen, die durch transzendentales Wissen in sich selbst zufrieden sind. Erläuterung. Im vorangegangenen Vers wurde von der dringenden Notwendigkeit gesprochen, Zuneigung zu Mukunda zu entwickeln. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, die auf unterschiedliche Weise nach Erfolg streben. Für gewöhnlich sind solche Menschen Materialisten, die materielle Sinnenbefriedigung in vollem Ausmaß genießen wollen. Neben ihnen gibt es die Transzendentalisten, die vollkommenes Wissen vom Wesen des materiellen Genusses erlangt haben und sich daher von einer solch trügerischen Lebensweise fernhalten. Sie sind durch Selbsterkenntnis gewissermaßen in sich selber zufrieden. Über ihnen stehen die Geweihten des Herrn, die weder danach begehren, die materielle Welt zu genießen, noch ihr entkommen wollen. Ihnen geht es um Sri Krishnas Befriedigung. Mit anderen Worten, die Geweihten des Herrn wünschen nichts für sich selbst. Wenn der Herr es will, sind die Gottgeweihten bereit, alle möglichen materiellen Annehmlichkeiten anzunehmen. Und wenn der Herr es nicht will, können sie auf alle Arten von Annehmlichkeiten verzichten, selbst auf Befreiung. Die Gottgeweihten sind auch nicht selbst zufrieden, denn sie wünschen sich nur, dass der Herr zufrieden ist. In diesem Vers empfiehlt Sri Shukadev Goswami das transzendentale Chanten des heiligen Namens des Herrn. Durch vergehenloses Chanten und Hören des heiligen Namens des Herrn wird man zunächst mit der transzendentalen Gestalt des Herrn vertraut, sodann mit den Eigenschaften des Herrn und schließlich mit der transzendentalen Natur seiner Spiele. Im vorliegenden Vers heißt es, dass man den heiligen Namen des Herrn ständig chanten soll, nachdem man ihn von Autoritäten gehört hat. Dies bedeutet, dass das Hören von Autoritäten die erste Voraussetzung bildet. Durch das Hören des heiligen Namens wird man allmählich auf die Stufe erhoben, auf der man von seiner Gestalt, seinen Eigenschaften, seinen Spielen und so fort hört. Und nach entwickelt sich das Gefühl für die Notwendigkeit, über seine Herrlichkeit zu chanten. Dieser Vorgang wird nicht nur denjenigen empfohlen, die hingebungsvollen Dienst erfolgreich ausüben wollen, sondern auch denjenigen, die noch materiellen Dingen verhaftet sind. Srila Shukadev Goswami gemäß ist dieser Weg zum Erfolg sicher. Und nicht nur er, sondern auch alle anderen vorangegangenen Acharyas bestätigen dies. Es besteht daher keine Notwendigkeit, weitere Beweise auszuführen. Dieser Vorgang wird nicht nur den fortschreitenden Studenten in den verschiedenen Zweigen ideologischen Erfolges empfohlen, sondern auch denjenigen, die als fruchtbringende Arbeiter, Philosophen oder Gottgeweihte bereits erfolgreich sind. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskachyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Der Text noch einmal. Etanni vidyamananam icchatam makuto bhayam yoginam lipanirnitam harir namanukirtanam. Wunderschön. O König, das unablässige Chanten des heiligen Namens nach dem Beispiel großer Autoritäten ist für alle der zweifelsfreie und furchtlose Weg zum Erfolg, auch für diejenigen, die von allen materiellen Wünschen frei sind, für solche, die jeden denkbaren materiellen Genuss begehren, und selbst für diejenigen, die durch transzendentales Wissen in sich selbst zufrieden sind. Hare Krishna. Ja, das sind, ist die Bhagavatam Lösung auf alle, sagen wir mal, Wünsche oder für alle Wünsche, spirituellen Fortschritt zu machen. Heute möchte ich am vorletzten Tag etwas über unseren hauptsächlichen Sadhana, das heißt, die Übung beschreiben, die uns sicher zum spirituellen Erfolg und zur spirituellen Erkenntnis hinführt. Ich möchte heute über das Chanten des heiligen Namens sprechen und einige hilfreiche Inspirationen auch geben, wie wir das eigene Chanten zur Vollendung bringen kann. Es ist so, dass in den heiligen Schriften von zwei Krishnas gesprochen wird. Derjenige, der benannt wird, also die Person, und auch Vachanam. Vachanam heißt der Name des Benannten. Von diesen beiden Formen von Krishna ist der Name sogar noch barmherziger als Krishna selber. Und das liegt daran, dass der Name leichter zugänglich ist als Krishna. Um Krishna zu erlangen und zu verstehen, sind sehr hohe spirituelle Qualitäten vonnöten. Aber der heilige Name kann auch von Menschen gechantet werden, die noch nicht diese hohen Qualifikationen erworben haben. Und das Erstaunliche und spirituell für uns Rätselhafte vielleicht, ist, dass beide gleich sind. Der heilige Name ist identisch mit Krishnas Namen, mit Krishna selber. Und das zu verstehen, bildet, was Prabhupada beschrieben hat, als das offene Geheimnis des Krishna-Bewusstseins. Das, was es gilt zu ergründen und zu verwirklichen auf unserem Weg zum Krishna-Bewusstsein, zum vollen Krishna-Bewusstsein. Wenn wir diese Verwirklichung haben, dass Krishna und sein Name nicht verschieden voneinander sind, dann sind wir Krishna-bewusst oder selbstverwirklicht. Ihr könnt deswegen auch euer Krishna-Bewusstsein an etwas ganz Einfachem messen. Wie sehr ist euer Vertrauen in den heiligen Namen da? Wie sehr vertraut ihr darin, dass einfach der Name, den ihr ausspricht in der Japa-Meditation, identisch ist mit Krishna? Wenn euer Vertrauen groß darin ist, wird eure Beziehung zu Krishna sehr tief sein. Wenn euer Vertrauen klein darin ist, werdet ihr noch an eurer wirklichen Beziehung von Krishna arbeiten können. In den heiligen Schriften heißt es Nama Chintamani Krishna, dass der Name eine besondere Qualität hat. erst Chintamani. Chintamani ist etwas, was es in der spirituellen Welt gibt. Es sind sogenannte wunscherfüllende Steine. Du kannst dir von einem Chintamani-Juwelen alles wünschen, ihn dann alles halten, und der Chintamani-Stein wird dir deinen Wunsch erfüllen. So ist es auch mit dem Heiligen Namen. Der Heilige Name wird uns alle spirituellen Wünsche erfüllen. Und hier kommt es, wenn wir ihn nicht richtig chanten, das heißt, voll mit materiellen, also mit ein paar materiellen Wünschen noch, dann wird er uns auch materielle Wünsche erfüllen. Hare Krishna. Ich selber habe in meinem eigenen spirituellen Leben sehr oft erlebt, wie mein Herz noch voll mit materiellen Wünschen war. Und wie mir Krishna als heiliger Name diese materiellen Wünsche auf manchmal peinliche Art und Weise erfüllt hat, sodass ich gemerkt habe, Hare Krishna, ich habe es verstanden, ich werde schon mal mir mal jetzt langsam was anderes wünschen im Leben. Nun, das Chanten des heiligen Namens hat auch eine andere Eigenschaft. Es ist von einer bestimmten Art des Wohlgeschmackes erfüllt. Materielle Dinge haben auch eine Art des Wohlgeschmackes in sich. Gestern haben wir Himbeereis gegessen mit Schlagsahne bei Guru Shakti. Es war so ein verführerischer Geschmack, dass ich am liebsten zu euch allen hingelaufen wäre und euch eingeladen hätte, das einmal zu erleben. Das gibt es nicht, haben wir geschrien, als wir den Geschmack gekostet haben. Himbeereis mit Sahne, das gibt es nicht. Es war so ein intensiver Wohlgeschmack da. Aber ich habe dann einen kleinen Nachschlag, nicht so viel, die halbe Portion nochmal nachgeschlagen. Und dann merkte ich schon, oh no, jetzt fängt der rechte Zahn an zu schmerzen, der Alterszahn. Und ich konnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt noch ein bisschen, einen Teelöffel mehr zu mir genommen hätte, wäre der Geschmack ein bisschen ins Gegenteil umgekehrt. Außerdem, wenn ich mehr gegessen hätte, wäre ich so fett geworden, dass dieser Sitz zusammengebrochen wäre unter meinem vergrößerten Gewicht. Ja, also materielle Dinge, darum geht es mir in diesem Vergleich, haben schon einen Rasa, einen Geschmack. Aber dieser Geschmack ist niemals grenzenlos. Er ist begrenzt. Nach einer gewissen Zeit wird die Sache langweilig oder sogar schmerzhaft bis peinlich. So, der heilige Name hat auch einen Rasa in sich verborgen, den man kontakten kann, wenn man ihn, den heiligen Namen kontaktiert. Aber beim heiligen Namen ist es so, dass je mehr man ihn chantet, desto größer wird der Geschmack. Er verkleinert sich nicht, sondern er vergrößert sich. Das ist anders als bei einer materiellen Sache. Man kann das immer merken am Namen, wenn man den Namen Yajna unternimmt. Das heißt, das Chanten der heiligen Namen hört. Am Anfang ist man noch nicht so drin. Und man kommt rein, langsam mehr und mehr rein. Und schließlich, wenn man ein bisschen mehr gechantet hat, kommt man rein. So, der heilige Name hat also in diesen zwei Dingen, ist er völlig transzendental. Er ist identisch mit dem Benannten und er hat auch einen Rasa in sich, der nicht kleiner oder geringer wird, während man sich mit ihm befasst und ihn chantet, sondern der sogar größer wird. Es gibt Devotees, die einen solchen Rasa verspüren beim Chanten der heiligen Namen, dass sie gar nichts anderes mehr tun als chanten. Ihr Leben ist ein Chant-Leben. Von morgens bis abends. Chant, chant, chant. Für uns bedingte Seele ist von morgens bis abends chant, chant, chant. Ein Haar fehlt. Ein ganz wichtiges Haar. Das ist das aufmerksame und von Liebe erfüllte Hören des heiligen Namens. In dem Augenblick, wo ein Devotee richtig hören kann, den heiligen Namen richtig empfangen kann in seinem Bewusstsein, und kann er die ganze Zeit chanten. Srila Prabhupada sah seine Mission, und es ist ja wichtig, hierzu mal festzustellen, in welche Bewegung man da gelandet ist. Es ist ja eine Tradition, in der wir hier sind, darin, das Chanten der heiligen Namen zu verbreiten. Srila Prabhupada hat keinen Hehl daraus gemacht, dass die erste und wichtigste spirituelle Praxis, die alle anderen Praktiken durchdringt, das Chanten der heiligen Namen ist. Er ist in den Westen gekommen und hat seine Bewegung angefangen. Wie hat er das gemacht? Er ist einfach in ein Park gegangen, hat sich auf den Rasen niedergelassen und hat mit einer Bongo-Trommel angefangen, sich zu begleiten, während er den Hare Krishna-Mantra chantete. Das war seine Art, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Später kam dann ein Parkwächter oder Parkdiener und hat gesagt, haben Sie das Schild nicht gesehen? Betreten des Rasens ist verboten. Prabhupada hat gesagt, nein, habe ich nicht gesehen, aber macht nichts. Prabhupada ist jetzt nicht nach Hause gegangen und hat gedacht, weil es war ja nicht so wichtig, das Chant nicht, man kann hier nicht sich richtig hinsetzen. Sondern für Prabhupada war es von so existenziell wichtiger Natur zu chanten, dass er sich auf den Asphalt setzte. Der war warm und hat im Sommer nach Asphalt gerochen. Da machte man sich auch Asphaltflecken auf den Dhoti. Aber für Prabhupada war es so wichtig, sich hinzusetzen und zu chanten, um seine Bewegung zu verbreiten. Das war ein unverzichtbarer Teil seiner Bemühungen. Man konnte nicht aufhören zu chanten, auch wenn man nicht anständig sitzen konnte auf dem Rasen. Nein, dann musste man halt irgendwie anders chanten. Wenn man Prabhupada gesagt hätte, er könne nicht auf dem Asphalt sitzen, hätte Prabhupada eine andere Alternative gefunden. Aber auf alle Fälle hätte er gechantet. Denn das Krishna-Bewusstsein, denn das war, was er zu vermitteln hatte, das Chanten der heiligen Namen. Als Prabhupada sich schließlich in seinem Endlila auf das Bett hinlegte, von dem er diese Welt verließ, bat er seine Devotees zusammenzukommen. Er hätte alles Mögliche machen können, aber Prabhupada bat darum, ihm den heiligen Namen zu geben. Die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, wurde gechantet für Srila Prabhupada. Er sagte, das sei die einzige Medizin, die es gäbe in dieser Welt, für die Seele. Durch sein Beispiel zeigte er, dass seine Mission darin lag, zu chanten, selber zu chanten, und andere dazu zu bewegen, zu chanten. Mein tiefster Eindruck von all den Begegnungen, die ich mit Prabhupada hatte, war ein nicht-verbaler Eindruck. Nichts geschah dort in Worten. Wir waren nach Deutschland, wir waren in Paris gewesen, und hatten Prabhupada in einem Vorort von Paris besucht, Fontenot-aux-Roses, oder Rose schrieb man es, Fontenot-aux-Roses. Und da war so ein kleines Reihenhaus, was die Devotees hatten als Tempel. Und wir waren jetzt drauf und dran zu gehen, aber wir wollten Prabhupada noch ein Abschiedsgeschenk machen und schenken ihr eine super Decke aus Schafswolle von der Lüneburger Heide. Das ist die wärmste Schafswolle, die es gibt in Deutschland, angeblich. Weil der Herbst würde kommen und da braucht man sowas zum Rasten. Wir gingen also zum Servant von Prabhupada und fragten den Servant, wo Prabhupada sei, und Prabhupada sagt, und der Servant sagte, in sein Zimmer. Wir gingen in sein Zimmer hinein, um dort Prabhupada die Decke zu überreichen und dann nach Hause zu fahren. Prabhupada war jedoch nicht im Zimmer. Wir gingen also so aus dem Zimmer heraus wieder und wollten fragen den Servant, er ist nicht da, wo ist er? Nein, er muss im Zimmer sein. Schaut nochmal nach. Ihr habt nicht genug nachgeschaut. Und dann gingen wir nochmal in den Zimmer. Und es war, als wir reingingen, spürte ich Prabhupads Gegenwart im Zimmer, aber ich sah ihn nicht. Und ich muss sagen, ich war auf seltsame Weise berührt. Aber ich merkte, Prabhupada ist da, aber ich sehe ihn nicht. Und dann ging ich ganz, ich bin immer sehr mutig gewesen, als ich noch jung war, und bin in das Zimmer reingegangen und schaute mich dann einmal so rum. Und da sah ich Prabhupada auf eine Weise, wie ich es nie vergessen habe kann. Prabhupada saß im Schatten der Tür. Ich weiß nicht mal, ob das eine korrekte deutsche architektonische Ausdrucksweise ist. Kennt man diesen Begriff, den Schatten der Tür? Der ist ja ungewöhnlich, ne? Damit will ich sagen, wenn das der Türeingang ist, ich komme hier rein, dann hat sich die Tür so geöffnet. Wir sind so reingegangen und sind ins Zimmer rein und sahen nicht. Der Prabhupada saß hier, von der Tür beschützt, im Schatten der Tür. Und was tat er? Prabhupada saß da und war nicht mehr in dieser Welt. Ich habe sowas noch nie gesehen und an diesem Tag ist das Vertrauen in Prabhupada so gestiegen und ein unauslöschlicher Eindruck ist geschehen. Prabhupada war effektiv nicht mehr mit uns. Prabhupada saß dort und war vertieft in Chanten, in ein flüsterndes Chanten des Heiligen Namens. Es war hörbar. Er hat laut gechantet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Es war ganz vertraut. Aber was das Besondere war, Prabhupada, man wusste, dass Prabhupada realisiert ist, der Heilige Name nicht verschieden war von Krishna. Es war ein Leuchten um ihn. Ein ganz überirdisches Leuchten. Ein von Krishna erfülltes Leuchten oder ein durch Krishna verursachtes Leuchten. So muss man das sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann, so eine arme, bedingte Seele, die da in so einem Raum von einem Heiligen, einem stolpert, mehr oder weniger, hat so eine Lüneburger Wolldecke dabei, von der sie restlos überzeugt ist, nicht? Ist super Decke, nicht? Und plötzlich werde ich katapultiert aus meinem Verständnis und werde also ganz eigentümlich berührt durch diese Wand. Und von daher weiß ich, dass Srila Prabhupada gekommen ist, um den Heiligen, um uns Krishna zu geben in Form des Heiligen Namens. Sowas vergisst man nicht. Einmal ging Srila Prabhupada in Juhu spazieren und plötzlich lärmten lauter indische Kinder um ihn herum und sprangen so auf und an ab und sagten Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, so im Spott, so hier kommen die Hare Krishna Leute und dann chanten. Wir gehen ja heute nach Duyong und ihr werdet das auch erleben. Und die Leute nehmen das Chanten einfach auf und finden es dann wahnsinnig komisch, auch zu chanten. Und Hare Krishna, so ein Grand Plaisir. Nicht? Und so, nicht? Das, Prabhupada hielt den Spaziergang an. Es waren die führenden Mitglieder seiner Bewegung um ihn herum. Sie hatten über wichtige Themen gesprochen. Prabhupada stellte sich hin und strahlte über das ganze Gesicht, indem er diesen Kindern, die da rumsprangen, sie anschaute. Und dann sagte er mit tiefem Ernst und großem Triumph, unsere Mission ist ein Erfolg. Sie chanten Hare Krishna. Es war klar, er wollte chanten und das Chanten verbreiten. Die meisten Mitglieder in der ISKCON chanten nicht richtig. Das ist ein Problem. was eine spirituelle Bewegung hat. Diese sind nicht erfüllt, sie verwirklichen nicht so viel den Nektar des Krishna-Bewusstseins. Denn der Nektar des Krishna-Bewusstseins ist in Krishna, nirgendwo anders. Und Krishna ist im heiligen Namen am leichtesten zugänglich. Den heiligen Namen richtig zu chanten, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was jeder Einzelne auf seine oder ihre Art und Weise erlernen muss. Die Hare Krishna Bewegung ist eine riesige Universität. Da steht es drin, das ist das Motto, Chant Hare Krishna. Wenn ihr in die Humboldt-Universität von Berlin geht, seht ihr Madhavananda, da kann man doch nicht schlafen, das ist doch das Thema schlechthin. Wenn man in die Universität ist, es geht über das Chanten, sagt Madhavananda. Ja, das ist keine Kunst, aber das Detail ist wichtig. Wenn du heute in die Universität, Humboldt-Universität gehst, siehst du den Spruch immer noch. Die Philosophen haben die Welt auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert. Es geht darum, sie zu verändern, Karl Marx. Jedenfalls war der immer da, als ich noch zur Universität ging. Also ich bin niemals zur Universität gegangen, so doof bin ich nicht. Also sorry. So universitätsbegeistert bin ich nicht, wollte ich sagen. Sorry, es tut mir wirklich leid. Es hat einen relativen Wert, zur Universität zu gehen. Für Menschen sind so geeignet für diese Dinge. Aber als wir dorthin gingen, um regelmäßig Vorlesungen zu predigen, zu Deutsch gesagt, da habe ich diesen Spruch noch gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass der langsam, dass hier auch andere Philosophen dort, auch nicht immer nur Karl Marx, weil der war ja nur zitiert im Osten, so reinbringen. Da wurde das Motto, was die Universität sich gab, erklärt. Man ging in diese Universität hinein und es wurde Wert darauf gelegt, Wissen zu vermitteln, durch das die Welt im marxistischen Sinne verändert wurde. Das war Osten Deutschlands, wo eine gut gemeinte und ernste Bemühung war, das in einem marxistischen Sinne zu verändern, was auch Probleme anscheinend mit sich brachte, dieser Ansatz. So, die Universität des Krishna-Bewusstseins ist eine Universität, wo es darum geht, zwei Dinge zu lernen. Liebe zu Krishna, Liebe zu Gott. Und der Mittel, durch das man das lernt, ist das Chanten der heiligen Namen. Lord Chaitanya, unser Professor, sagt, wann er sehnt sich dem Examen entgegen in dieser Universität. Wann wird der Tag kommen, wo beim Chanten Tränen aus meinen Augen kommen? Also, das heißt, wo er voller Liebe chantet. Liebestränen, nicht Schlechtwettertränen oder was kann man noch, Windtränen oder was kann man noch für Tränen, Leidtränen, nicht Liebestränen. Das ist das Ziel dieser Universität. Dann hast du das Examen bestanden. Wenn du beim Chanten in Bhava chantest, das ist ein Gemütszustand, wo du anfängst, Liebe zu Gott zu empfinden. Willkommen in dieser Universität des heiligen Namens. Srila Prabhupada, Betonung auf den heiligen Namen, wird sehr klar in einem kleinen Lila, womit er uns als seine Devotees ziemlich aufregte, als das bekannt wurde. Weil, wie gesagt, es war nicht und ist nicht bei all den Studenten, dass die Agenda beim Chanten der heiligen Namen Liebe zu Gott zu verspüren. Ich weiß nicht, ob du das auf deinen Herzenswunsch geschrieben hast, Abhaji. Beim Chanten der heiligen Namen Liebe zu Krishna zu empfinden. Aber das ist das Ziel dieser Universität. Prabhupada hatte damals den Juhu-Tempel oder hatte den Juhu-Tempel entwickelt, ein sehr schöner Tempel. Wer von euch war im Hare Krishna-Land in Bombay? Juhu. Auch doch schon einige weitgereiste. Du warst auch. Ist beeindruckend, oder? Ich glaube, Peter, du warst doch auch da und hast dort eine spirituelle Erfahrung gemacht.
6 Wochen
sogar. Es ist ein wunderschöner Marmortempel. Sehr gut besucht heutzutage. Also ich war... Also unglaublich. Da ist unglaublich was los am Abend. Ich habe ja mehrere Mal dort gelebt. Also für einen Monat sogar. Und da ist am Sonntag. Man kann das nur bewältigen, den Besucherstrom. Und über eine lange Schlange organisiert, die ist kilometerlang, die so durch den Tempel kriecht, also dass alle Leute am Altar vorbeigehen und an den Sachen. Und also alle, das ist auch unglaublich, was los da. Sehr schön eigentlich, was das Predigen betrifft. Sehr, sehr nice. Nun, am Anfang, als alles noch ein bisschen in der Entwicklung war, war es noch nicht so. Dann, als Prabhupada den letzten Besuch hatte, 1977 wird es gewesen sein, hat sich Folgendes dort abgespielt. Prabhupada war dabei, seinen Körper zu verlassen. Er war schon sehr, sehr abgemagert, physisch so. Und es war die letzte Zeit, und er hat das auch immer wieder vorsichtig angekündigt, um uns vorzubereiten. Wir wollten das nicht und konnten das auch nicht wahrhaben als seine Schüler, aber ja. Nun, Prabhupada hatte einen Freund, so nannte er ihn, einen Mr. Seth, der ihm sehr geholfen hatte, diesen Tempel zu errichten. Und in dem Kontakt mit Prabhupada hat dieser Herr Seth sehr viel verstanden von Srila Prabhupadas Mission. Und hatte eine Gruppe von Familien um sich gesammelt, die sich jeden Sonntag trafen und von Morgengrauen bis zur Abenddämmerung chanteten. Sie sind so um 6 Uhr morgens angefangen und haben bis entweder 6 Uhr abends oder 7 Uhr abends, ich habe es glaube ich hier sogar aufgeschrieben, 6 Uhr abends nur den Hare Krishna Mantra gechantet, diese 50 Familien, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, nur den Hare Krishna Mantra. Und dann von 6 Uhr abends bis 8 Uhr abends Radha Krishna Bhajans. Also, Jai Jai Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Vanavari. So diese Radha Krishna Bhajans und verschiedene. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Tolles Programm. Von 6 Uhr abends, morgens bis 6 Uhr abends, wie viele Stunden sind das? 12 Stunden und dann nochmal 2 Stunden Bhajan. 14 Stunden. Das ist eine gute Tageseingliederung. Das ist und an einem Sonntag sind die auch zum Hare Krishna Land gekommen und haben von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gechantet. Das Chanten wurde immer intensiver, weil sie wussten, dass Prabhupada zuhörte. Prabhupada saß mit geöffnetem Fenster in seinem Zimmer und hörte nur dem Chanten zu. Und sie wurden immer intensiver, weil sie hatten die Hoffnung, dass wenn sie so laut chanten, dass Prabhupada vielleicht runtergebracht wird. Aber Prabhupada konnte zu der Zeit bereits nicht mehr aus eigenen Kräften gehen. Er bereitete sich vor, er war wirklich, der Körper war, wie er sagte, nur noch Knochen und Haut. Konnte es nicht mehr gehen. Dann fing eines der Ladies an zu singen, es war 6 Uhr. Jaya Radhe, Jaya Krishna, oh Jaya Vrindavan. Super. Als Prabhupada das hörte, waren das so starke Udipans, sodass die Tränen der Ekstase aus seinen Augen herausschwingen. Und
Er sagte dann meinem Diener, sie sollten die ermutigen, weiter so schön zu singen. Und der sagte, das sei seine Mission, dass man nur, dass die Devotees nur chanten würden von morgens bis abends. Wir fühlten uns, als wir das hörten, so ein bisschen vernachlässigt. Und wir? Die kriegen den Tempel und wir? Aber das war klar. Prabhupada sah die Devotees darin, dass sie chanten, voller Freude den heiligen Namen chanteten. Dass sie mit anderen Worten diese Mysterien, dieses Mysterium ergründen würden. Wir wollen uns ganz kurz von Gornitai verabschieden für kurze Zeit. Shishi Gornitai ki jai. Hare Krishna. Er sagte, ihr braucht nur da zu sitzen und zu chanten. Wir werden für euch sorgen, dass ihr essen könnt, schlafen könnt und so weiter. Nur das Chanten ist wichtig. Und auch Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sein spiritueller Meister, sagt es, geht in den Tempel und chantet den Heiligen. Er sagt zu seinen Schülern, sie sollten mindestens 64 Runden am Tag chanten. Nur das. Oft fragen wir uns als Hare Krishna Leute, das Chan, also wenn ich meine 16 Runden unter Dach und Fach habe, dann bin ich eigentlich ganz schön froh, wenn ich ehrlich bin. Dann überkommt mich ein Gefühl der starken Erleichterung. Ich hab's geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, mehr zu chanten. Viele unserer Mitglieder sogar, das ist wir müssen offen sein untereinander. Manche unserer Mitglieder chanten nicht mehr 16 Runden. Das muss man ganz offen sagen. Das ist leider eine Tatsache. Hare Krishna. So, was soll man jetzt sagen? Da kann man nichts zu sagen. Das ist einfach, wie es ist. Boah. So, das wird aber, die Bewegung wird nicht glücken, wenn wir nicht chanten und wenn wir keinen Geschmack haben. Wir müssen deswegen uns tief im Inneren fragen, wie kann ich meinen Geschmack am heiligen Namen vergrößern? Was kann ich tun, damit ich voller Freude und Intensität den heiligen Namen chante? Es ist sehr wichtig, diese Frage sich zu stellen. Und ich glaube, das Beste bei, die größte Inspiration ist Ajamir. Diese Geschichte hat Prabhupada sehr oft uns erzählt. Ajamir war ein Brahmana, der sich betätigte im spirituellen Leben, aber der leider durch den Kontakt mit einer, es lag an ihm, das war nicht die Schuld der Prostituierten, ganz wieder auf die weltliche Ebene kam und zu einem Raubmörder wurde. Ajamir zeugte, als er 88 Jahre alt war, das habe ich mir hier notiert, seinen letzten Sohn, der durch besondere Umstände Narayan genannt wird. Könnt ihr euch vorstellen, 88 Jahre, man sagt dazu in Deutsch, ein alter Bock war das. Das ist ein Schimpfwort, was man für einen Lustmolch, für einen lustvollen alten Mann gebraucht. Du alter Bock, sagt man, du solltest jetzt eigentlich langsam mal deinen Kurs finden und ein bisschen für 88 Jahre, Mensch, du fällst aus den Knochen und trotzdem hast du nur noch das eine im Sinn. Nicht so, so, das ist ein ermutigendes, ein liebevolles Schimpfwort in Norddeutschland. Du alter Bock. Dass der mal was merkt. Deswegen gebraucht man das. Väter, Söhne zu ihren Vätern sagen das manchmal und so weiter. So, Ajamil war noch mit 88 Jahren sexuell unglaublich aktiv. Das können wir da merken. Ja, ihr könnt seine Ausrichtung daran sehen. Nun, zur Zeit seines Todes, als er so vorüberging, schalteten sich seine Sinne nach und nach ab, bis er nur noch ganz schwach, ganz so gerade eben, so den seinen kleinen Sohn Narayan, der da rumspielte, sah vom Sterbebett. Und plötzlich merkte er, Mensch, das ist jetzt der Tod, der kommt. Und schrie, furchterfüllt, Narayan! In dem Augenblick überstürzten sich die Ereignisse. Die Yamadutas kamen herbeigeeilt, drei Yamadutas mit fürchterlichen, grotesken Körperaspekten kamen die herbei, drangen in ihn ein, zogen ein Seil um seine Seele herum und fingen an, ihn mit großer Kraft aus dem Körper zu ziehen. Er versuchte festzuhalten, er wollte nicht, er wusste, das waren die Sendboten des Todes, die wollten ihn in die Hölle hinabführen. Boah! War ja als Brahmana gebildet, er wusste schon, was das für Leute waren und wohin die mit ihm wollten. Narayan! Narayan! Schrie er. In dem Augenblick verklärte sich diese furchterregende, dieser Todeskampf eines alten Sündenbockes. Und die vier strahlende Vishnu-Dutas kamen herbei und sagten den Yamadutas: Stopp! Das muss leider ein bisschen dramatisch erzählt werden, also dacht man im Lauf. Stopp! Ihr könnt nicht die Seele Ajamils mit euch nehmen. Obwohl Ajamil so sündig ist, dass er es verdient, zu sterben und bestraft zu werden in der Hölle, weil er den heiligen Namen Narayans gechantet hat in seinen letzten Momenten, ist er befreit von allen sündigen Reaktionen. Er kann nicht mehr mit euch kommen. Hare Krishna. Was sagt ihr jetzt? Das Chanten der heiligen Namen ist unsere große Chance, uns aus der materiellen Bestimmung von unserem Karma zu befreien. Ajamils Karma war es. In die Hölle, Gentlemen. Der hat nämlich viele Leute durch Strangulieren zu Tode gebracht. Der hieß auch der Würger manchmal. Das war der Würger vom Wald geworden. Der hat Pilger umgebracht und hat sie durch Würgen ermordet. Ein grausamer Tod. Also es war wirklich ein Mörder. Der hatte mehrere Tode auf dem Kerbholz. Und der wäre in die Höhle abgewandt. So, das Chanten hat seine Bestimmung jedoch verändert. Als Ajamil aufwachte aus diesem traumatischen Moment, dachte er tief über das nach, was er gesehen hatte und gehört hatte. Und er kam zu einem Entschluss. Ich muss mein Zuhause verlassen. Ich habe keine Chance in der alten Umgebung. Ich bin zu verstrickt. Ich muss zu einem heiligen Ort gehen und dort weiter den heiligen Namen chanten. Ajamil brach schon bald auf, ging nach Haridwar, reinigte sich durch regelmäßiges Baden in der Ganga und wurde bald ein großer Devotee des Herrn wieder und war sehr begeistert in seiner spirituellen Praxis und er gab dann bald den Körper in vollem Krishna-Bewusstsein auf. Das war Ajamils Glorie. Ajamil hatte durch das Chanten der heiligen Namen vier Dinge bekommen. Erstmal die Gemeinschaft mit den Vishnu-Dutas, großen Devotees. Das wird auch bei uns funktionieren. Wenn wir den heiligen Namen chanten, werden wir mit großer Sicherheit gute Gemeinschaft um uns kriegen. Er bekam Unterweisung, wie man das Lebensziel erreicht. Und er bekam eine Chance, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Und zum Schluss bekam er Liebe zu Krishna und ging zu Krishna zurück. Prabhupada hatte einmal einen schweren Fall in seinem Tempel. Dieser Devotee wollte nichts tun. Es war ein problematischer Fall. Und Prabhupada beriet ihn dann und sagte, du willst nichts tun? Nein, ich will nichts tun. Dann sagte Prabhupada, dann tu einfach Folgendes. Chante deine 16 Runden jeden Tag und ess Prasadam und den Rest des Tages kannst du rasten. Prabhupada hatte so ein Vertrauen darin, dass jemand, der 16 Runden chanten würde und Prasadam isst, irgendwann einmal auf eine Ebene kommt, wo er hingebungsvolles Dienen ausüben kann. Und so ist es auch bei uns, wenn wir unser Leben tief im Inneren verändern wollen, wenn wir dazu kommen wollen, dass wir ein Leben führen, wo wir hingebungsvolles Dienen ausüben und nicht einfach nur arbeiten müssen und Steuern bezahlen und ein bisschen Krishna-Bewusstsein nebenbei machen. Wenn wir wirklich tiefe Veränderungen leben wollen, müssen wir anfangen zu chanten. Wenn wir das Gefühl haben, unser Leben ist noch nicht voller Spiritualität, sollten wir einfach anfangen, eine Chantreform in unserem Leben einzuüben. Wenn wir frei werden wollen von Anhaftung, wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit Devotees, das Chanten ist die Lösung für all diese spirituellen Anliegen im Leben eines Devotees. Wie soll man chanten? Das ist jetzt der letzte Punkt für heute Morgen. Prabhupada hat uns den Hinweis gegeben, dass wir chanten sollten, so wie ein Kind, was nach der Mutter schreit. Wenn unser kleiner Samuel, unser kleines Maskottchen vom Ferienlager, ein wirkliches Problem hätte, was wir ihm nicht wünschen, aber es kommt manchmal vor, dass ein Zahn plötzlich anfängt zu wachsen und so, dann würde er anfangen, Zuflucht zu suchen bei seiner Mutter. Also er sucht schon jetzt Zuflucht, aber dann würde er so laut schreien, dass nur die Mami ihm helfen kann. Stimmt's, mein Junge? Wenn es wirklich hart auf hart geht, dann muss die Mami her. Und dann schreit das Kind auf eine Weise, dass die Mutter weiß, jetzt muss ich ran. Jetzt muss ich etwas tun. So muss der Devotee chanten. Er muss wissen, dass nur Krishna ihm helfen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur jemand, der seine materiellen Hoffnungen erschöpft hat und einfach weiß, na, so funktioniert es nicht, ich werde nicht glücklich durch eine gute Arbeitsstelle, durch dies und jenes und jenes. Nur so einer kann richtig chanten, weil er sich, Königin Kunti sagt das, nur die materiell Erschöpften können sich richtig an dich wenden. Ein anderes Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist der Chataka-Vogel. Es gibt einen Vogel in Indien, den Chataka-Vogel. Der Chataka-Vogel muss trinken, aber er trinkt nur Wasser, was in der Wolke ist. Er trinkt niemals Wasser aus Seen, Teichen und schon gar nicht aus Pfützen. Wenn die Wolke dann endlich kommt, nach einem heißen Sommer, dann fliegt der Chataka-Vogel nach oben, ist total begeistert und schreit aus, Jalde, Jalde, gib mir Wasser, und fliegt in die Wolke und betrinkt sich dumm und fiedelig. So sollte auch ein Devoti nicht den Dingen dieser Welt mehr nachstreben, sondern nur Krishna wollen. Ich will Krishna. Seit vielen Millionen von Leben und Toten habe ich alles Mögliche gemacht. Yajnas und Sinnkarma und Yoga und Prana und alles Mögliche. Hat ja alles seinen Wert. Aber ich will im Inneren Krishna. Haribol. Oder der Devoti soll chanten wie der Chakravaka-Vogel. Der Chakravaka-Vogel ist wie eine Art Flamingo. Und er hat einen Fluch. Das ist ein ernsthaftes Problem. Der Chakravaka-Vogel kann aus irgendeinem Grund nicht seine Geliebte treffen. Und die Geliebte nicht ihren geliebten Chakravaka-Vogel. In der Nacht wird das Problem besonders intensiv. Denn natürlich wollen sich Liebende treffen und eine zärtliche Nacht haben. Hare Krishna Nitai bekommen. Aber so die Chakravaka Flamingo schreit die ganze Nacht nach den Geliebten. Ach, komm doch und komm doch. Aber die Hoffnung bleibt unerfüllt. Sie werden aber immer mehr und immer mehr Hare Krishna, so musst du chanten nach Krishna, Nitai. Krishna musst du rufen. Ja, da nickt er nur. Gut. So muss man, das wird auch wie ein Liebender nach seiner Geliebten, so muss man chanten. Das ist sehr wichtig. sehr wichtig. Malini kann dir nicht helfen. Es ist deine kleine Freundin, oder? Es ist super. Man muss auch Freundschaften haben, Nitai. Das ist durchaus richtig. Aber unsere ganze Liebe soll Krishna gehören. So, das ist ganz wichtig im spirituellen Leben, so mit Sehnsucht zu chanten, wie ein Kind nach der Mutter, wie der Durstige nach dem Wasser und wie der Geliebte nach der Geliebten. Hare Krishna. Was ist das wichtigste Merkmal in der Liebe? Das ist eine schwierige Frage. Da gibt es bestimmt tausend Antworten auf das. Ja, man erwartet nichts, man gibt. Man will, dass es dem anderen gut geht. Ich würde sagen, ich will, Herr, man kann ohne den anderen nicht leben. Was gibt es noch für Merkmale? Ja. Man ist eingleisig nur auf ihn fixiert. Zufriedenheit ist dabei. Man gibt dem anderen mehr als sich selbst. Auch wenn man für den anderen etwas machen muss, was einem nicht passt, tut man es trotzdem. Das sind alles gute Eigenschaften zum Chanten. Ich würde sagen, Liebe fängt an, wenn man aufmerksam wird auf jemanden. Da fängt es wirklich an. Ihr habt über hohe Stufen gesprochen. Ich möchte über eine sehr anfängliche Stufe sprechen. Man wird aufmerksam auf den anderen. Und so ist es auch beim Chanten der Heiligen Namen. Wenn du wirklich ins Chanten, liebevolle Chanten reinkommen willst, musst du zunächst einmal dich in der Aufmerksamkeit schulen. Dass man nicht abgelenkt ist von anderen Dingen, dass man nicht nachlässig ist und dass man auch nicht faul ist beim Chanten. Man kann die Abgelenktheit beim Chanten, die ein Riesenproblem darstellt, Vorsicht nicht, dass du dich einklemmst oder was. Also ich finde den super. Hare Krishna. Der wird bestimmt mal ein Wissenschaftler werden. Der untersucht alles so analytisch und präzise. Beim Chanten der Heiligen Namen, das ist mein letzter Punkt, ist es so, dass man oft abgelenkt ist. Schaff dir eine Situation im Leben, wo du ohne Ablenkung chanten kannst. Oft sind wir gleichgültig. Wenn du merkst, dass du nicht mehr diesen Sicht hast, richtig zu chanten, geh in die Gemeinschaft von Sadhus, um wirklich wieder dein Chanten zu verbessern. Und oft sind wir faul beim Chanten. Wir wollen nicht unsere Runden chanten. Werde irgendwie enthusiastisch für Krishna und da hast du das Problem gelöst. Hare Krishna. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr vielleicht eine einzige Frage? Der Alexander. Ja. Ja, Ajamil, hast du richtig gesagt.
Hat er ja nur gesagt, dass du eigentlich hat er gemeint.
Ja. Ja. Wie ist das möglich? Gute Frage. Ajamil hatte ja nicht wirklich Krishna gerufen, sondern seinen Sohn. Er hatte somit nicht den heiligen Namen in dem Sinne gechantet, dass er auf Krishna fixiert war. Und trotzdem sind die Vishnu-Dutas gekommen. Ajamil ist nicht gleich zurück in die spirituelle Welt gegangen. Sehr, sehr wichtig. Ajamil hat eine Chance bekommen, in die spirituelle Welt zu gehen. Nämlich, er ist nach Haridwar gegangen, wo er dann in der Gemeinschaft von Devotis, so wird es beschrieben, über Krishna-Bewusstsein mehr erfuhr und die Navanga Bhaktis ausübte, den hingebungsvollen Dienst ausübte zu Krishna. Er bekam also eine Chance, sehr wichtig, er bekam noch nicht Liebe zu Krishna. Er hat gechantet auf einer Stufe, man nennt es Namabhasa. Er hat keine Vergehen gegen den heiligen Namen gemacht, das wäre die erste Stufe, Nama Aparada. Er hat einfach hilflos gechantet und dann war Krishna so begeistert, das hatte so eine nice, dass er Hilfe geschickt hat für sein weiteres spirituelles Leben. Die vier Punkte, die Ajamil bekam, war zunächst einmal die Gemeinschaft mit Devotees. Das passiert auch, wenn man chantet. Also das ist magisch, dieses Chanten. Das bringt uns in Situationen, die wir nicht selber arrangieren können. Wir bekommen Gemeinschaft mit richtigen Devotees. Wir bekommen Unterweisungen im spirituellen Leben. Wir bekommen schließlich die Chance, uns zu beschäftigen. Und am Ende reine Liebe zu Krishna. Hare Krishna. Gut, hier möchte ich beenden, weil wir schon wieder dort sind, wo man eine Vorlesung beendet. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen konnte. Es tut mir leid, dass ich hier so gerade irgendwie noch auf dem Sitz bin und nicht liege. Das ist Krishnas Mercy. Das ist einfach müder Tag. Hare Krishna. Ich hoffe, dass der Punkt klar ist. Und bitte fühlt euch durch die Vorlesung ermutigt. Das ist nämlich, wenn man müde ist, kann man manchmal nicht den Punkt der Ermutigung so reinbringen. Lasst uns verstehen, was wir zu tun haben. Und wenn Ajamil das schon schaffte, das war der Punkt, ne? Dann haben doch wir auch eine Chance. Wir sind nicht gerade Raubmörder und so weiter und so fort. Ne? Wir haben gute Absichten. Krishna ist sehr barmherzig mit denjenigen, die versuchen zu chanten, wie Ajamil. Der bekam die Mercy. Ihr werdet auch die Mercy kriegen, wenn ihr versucht zu chanten. Und die Chance bekommt, wirklich spirituell ermächtigte Devotees zu werden.